Medien Martini, der Podcast über Menschen, Medien und das, was dazwischen passiert. Hier wird geschüttelt und gerührt mit Thomas Gierling.
Ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von eurem Medienmartini, der Podcast über Medien und Menschen und selbstverständlich auch die Geschichte hinter der Kulisse der Menschen und meiner Gäste, die heute vor allem auch in meinem Podcast immer wieder zu Gast sind. Und ich freue mich so sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, zu mir in den Medienmartini zu kommen, denn mein heutiger Gast kennt die Welt der Stars, der Promis und der großen Schlagzeilen wie keine andere hier in Deutschland, würde ich mal behaupten. Sie hat viele, viele Jahre eines der bekanntesten People-Magazine moderiert, in Form damals auch wie eine Sex and the City-Kolumne so ein bisschen. Und das eben sehr erfolgreich. Die Rede ist von Prominent bei Vox. Und als Journalistin und Moderatorin hat sie unzählige Interviews eben mit Stars geführt, mit Hollywood-Stars begleitet und selbstverständlich auch vielleicht für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt. Und wir fragen heute, wie viel ist denn echt an so einer Schlagzeile, die man im Fernsehen oder auch im Print zu sehen bekommt. Wir sprechen über Promi-Journalismus, wir haben den Medienwandel selbstverständlich heute auch auf dem Schirm, aber auch Glamour darf nicht fehlen und selbstverständlich fragen wir uns auch über die aktuelle Thematik der Herausforderung in der Branche. Wie wichtig ist denn noch People-Journalismus? Hat sich etwas verändert von damals zu heute und vor allen Dingen auch, wie viel Mensch steckt wirklich hinter einer Schlagzeile? Ich freue mich, dass sie zu uns gekommen ist, die wunderbare Constanze Rick. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Mensch, toll. Also wow, ich bin ganz rot geworden nach dem, was du alles erzählt hast.
Nur die Wahrheit. Und ich konnte es wirklich kaum erwarten, als du zugesagt hast und wir einen Termin gefunden haben. Denn Prominent, ich bin selber ein riesengroßer Fan der Sendung gewesen.
Und wie schön.
Ja, Constanze, das hat uns jahrelang begleitet.
Guck mal, du bist der Beweis. Es wurde mir immer gesagt, ach Prominent, das gucken nur Frauen. Und da habe ich immer gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Wie oft ich von Männern angesprochen wurde, egal welchen Alters, die gesagt haben, ach, ich kenne sie von Prominent. Und ich sagte, aha, da haben wir es doch, auch Männer gucken es.
So ist es, die Zielgruppenerweiterung.
Es ist so, es ist
damals
so.
Wie heute. Liebe Constanze, wir trinken heute im Medienmartini natürlich ein bisschen was. Ein Gläschen habe ich uns vorbereitet. Einen Athenspritz. Vor kurzem selbst in Athen das erste Mal getrunken. Und da wir beide ja so ein bisschen Griechenland im Fokus haben, dachte ich mir, das passt perfekt. Der Athenspritz gibt es mit rotem Wermut, mit einem oder mehr weniger Prosecco, wie viel man noch draufschütten möchte. Und vielleicht noch ein bisschen Tonic. Eiswürfel dazu. Das Rezept bekommt ihr wie immer in die Caption gesetzt. Und ich würde sagen,
komm, Prost. Trinken, Prost.
Und nochmal herzlich willkommen, liebe Constanze.
Herzlichen Dank. Man sieht auch, wir haben schon ein bisschen dran genippt. Super, die Griechen können es einfach.
Die Griechen können es einfach. Mit dem roten Wermut hätte ich nie gedacht.
Ich könnte jetzt direkt abhauen. Warum kannst du das denn nicht in Athen machen hier?
Du, ich dachte mir, vielleicht müssen wir erstmal hier nochmal so ein bisschen unsere Heimat München, weil du bist ja auch neu München, also
ja.
So neu nicht mehr, aber relativ.
Ja, doch relativ neu. Anderthalb
und,
Jahre.
Anderthalb Jahre aus Köln
aus
dann nach
Köln,
München gezogen.
Nach München, ja. Und ich liebe es. Ich liebe es. Vom ersten Tag an. Also es war für meinen Mann und mich klar, wow, das ist einfach eine tolle Stadt. Und die Leute sind unfassbar nett. Wir sind wahnsinnig nett aufgenommen worden, auch bei uns in der Straße. Also ich habe Köln relativ schnell vergessen. Meine Freunde natürlich nicht. Aber die Stadt, ich meine, München ist einfach ein ganz großer Traum.
Und vor allem, du hast es vorhin gesagt, Karneval hast du in Köln
Nie
mitgemacht.
Ich habe immer gearbeitet. Ich war immer, was das angeht, sehr beliebt bei meinen Kollegen, weil ich immer gesagt habe, Karneval, nee, geht ihr mal feiern, dann ist hier Ruhe und ich kann texten. Nee, Karneval ist nicht meins. Ich hatte immer Angst, weil beim Karneval geht es ja auch um viel Trinken. Und die meisten waren ja dann schon um 11 Uhr besoffen. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn, wenn ich dann da nüchtern stehe und gucke mir die ganzen Leichen an und kriege kein Taxi mehr und komme nicht mehr weg. Das war immer mein großer Albtraum. Und so Verkleidungspartys hätte ich vielleicht lustig gefunden, aber Karneval an sich, ich habe mich nie getraut.
Aber Oktoberfest.
Oktoberfest Wiesn, war ich sofort dabei.
Hast du mir vorhin verraten, ist ein Riesenthema bei dir.
Ja.
Und das ist ja umso schöner. Neue Stadt und
ja,
hier dann eben auch auf
eine
die Partymeile.
Eine totale Gaudi. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich bin echt angefixt.
Bald geht's wieder los. Wir haben ja nur noch ein paar Monate, dann startet sie wieder, das Oktoberfest. Aber bis dahin haben wir noch so viele Themen, vor allem heute, die wir besprechen müssen.
Falls sich jemand wundert, das hier ist keine Miezekatze, das ist mein Hund, der unbedingt auf meinen Schoß wollte.
Unglaublich süß, deswegen sind wir heute das allererste Mal auch zu dritt hier im Podcast.
Ehrlich, zum ersten Mal?
Zum allerersten Mal. Oh. Ja, Premiere.
Aber die ist auch brav.
Sie ist wirklich sehr, sehr brav. Und daher, wenn ihr uns jetzt im Videopodcast zuschaut, unbedingt mal nochmal reinklicken. Sie ist so, so brav.
Danke.
Ja, Constanze, wie ist es denn für dich jetzt heute mal so generell auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen, in einem Podcast?
Sehr ungewohnt. Ich habe das auch nur gemacht, weil meine Freundin Birgit Schrowange gesagt hat, ach komm, mach das doch mal. Du kannst doch erzählen, aber das ist immer so lustig, weil die Leute sich wundern, wenn ich sage, nee, ich selber stehe nicht gern vor der Kamera und ich rede auch nicht gerne, weil ich eben auch diese Sendung Prominent eine Zeit gemacht habe. Aber ich bin sehr gerne in deiner Position, eher im Hintergrund und die Fragende.
Ja.
So Fragen beantworten finde ich dann ja speziell, weil irgendwie rückt man damit in einen anderen Fokus, den ich so gar nicht kenne.
Mhm. Und weil du es gerade auch gesagt hast, das Thema Moderation, du hast dann auch nie wirklich jetzt, vorhin hast du mir verraten, das Bedürfnis gehabt, dich immer auf die Bühne zu stellen und im Vordergrund zu sein.
Niemals. Also ich hätte mich auch, das ist das Lustige gewesen, dass ich damals Prominent moderiert habe, war sowieso dann eigentlich insofern ein Karton von oben. Ich wäre nie zu einem Casting gegangen. Da hätte ich so eine Angst gehabt, weil ich so aus der zweiten Reihe die große Klappe habe und mich geniere ohne Ende. Also es war im Kindergarten schon so, wenn die anderen Kinder sich hingestellt haben, in die Mitte ein Liedchen gesungen haben, dann war ich die gesagt hat, nein, und so irgendwie, ich will es nicht. Und dann haben alle gelacht und dann wurde ich erst recht gewählt. Jedenfalls, damals war das so, dass unser Chefredakteur meine Texte gut fand und die Vertonung. Und der wurde damals Chef von Vox und hat gedacht, ich will etwas anderes. Also ich möchte ein Promi-Magazin, aber es soll ein bisschen anders sein als die klassische Moderation. Wie du vorhin schon sagtest, so ein bisschen Sex and the City war natürlich die Vorlage. Er wollte eine Kolumnistin. Und weil ich eben selber auch meine Texte mache und spreche, hat er das dann eben mit mir machen wollen. Er hat damals auch direkt gesagt, ja, ich kenne die Constanze. Wir drehen jetzt einfach mal heiß da einmal so Bilder. Und diese Bilder, ich habe gedacht, das ist mal so ein Testbild und diese Bilder sind dann ein Jahr lang jedes Mal gelaufen, immer wieder düdüdü und ich hatte so eine bunte Pusterbluse an, werde ich nie vergessen. Die lief dann ein Jahr. Ich habe das Ding weggeschmissen, weil ich dachte, ich kann diese blöde Bluse nicht mehr sehen.
Aber das ist ja total interessant. Ich meine, heutzutage wahrscheinlich auch fast gar nicht mehr vorstellbar, dass man so von, ich sag mal, sehr spontan und kurzfristig auf einmal in so einer Sendung, in seiner eigenen Sendung
das
sitzt.
Das war weird.
Vielleicht auch das Thema Kolumne. Kommen wir mal darauf zurück. Weil ich habe ja so ein paar Fragen halt natürlich vorbereitet.
Dachte ich mir. Ich bin sehr gespannt. Ich habe, als ich hier hing, schon gedacht, oh wei. Was kommt?
Aber ich kann dir versprechen, es wird ganz, ganz entspannt und unterhaltsam werden. Liebe Constanze, bei dem Thema Kolumne, das war ja wirklich für die Zeit auch mal mutig und auch anders, ein People- oder Promi-Magazin auf diese Art und Weise zu produzieren. Wie gingst du damit um, als dir das auch vorgeschlagen wurde? Warst du da sofort überzeugt von? Auch zum Thema, ich bin nicht immer in der ersten Reihe.
Das war total surreal. Also das war für mich, das war so fast, als wäre ich mein eigener Zuschauer. Ich weiß also, diese ganzen Situationen weiß ich heute noch ganz genau, als Frauke damals sagte, wir haben da mit dir was vor. Da wusste ich sofort, wo die Glocken hängen. Und ich habe damals schon das gemacht, was ich auch heute mache, bei Exklusiv eben Texte, meine eigene, könnte man auch Kolumne nennen, wir nennen das den Kurzblock. Aber da mache ich meine Texte und habe das damals auch gemacht. Und dann werde ich nie vergessen, wie Frank Hoffmann, mein Chef damals, aus diesem komischen Enterprise-Gerät sprach und sagte, ja, wir drehen das dann mal. Und wir haben gedacht, das wäre doch was für dich. Und wir machen dann und dann drehen wir das dann. Was hältst du davon? Und dann war das dieses, ich meine, so eine Chance kriegst du einmal. Das ist wirklich wie ein Karton runtergefallen. Und da habe ich erst gedacht, scheiße, ich habe Angst. Das wird schrecklich, wurde es auch zwischendurch. Aber wenn ich da jetzt Nein sage, wäre ich ja bescheuert. Das war so wie, ich liebe Hollywood-Filme und habe immer gedacht, wenn ich so einen Film guckte und da war die Frau, die kriegte plötzlich die Chance und hat dann gesagt, nein, ich will nicht. Da habe ich gedacht, du blöde Kuh, jetzt sag doch ja. Also da habe ich ja gesagt.
Und das Thema Frauke, weil du es gerade gesagt hattest, sie kam auf dich zu und hat gesagt, wir haben was vor mit dir?
Mhm, genau.
Weil ihr schon in einem Team wart.
Das war noch bei Alt-RTL auf der Aachener Straße damals in Köln. Und dann kicherte sie und sagte, ja, wir haben da was vor. Weil Frauke war ja damals, ich war ja eigentlich RTL-Mitarbeiterin und Frauke war halt meine Chefin. Und hat mir das dann eben schon angejingelt. Jetzt darf ich das ja sagen. Damals war das ganz geheim und sie hätte es mir gar nicht sagen dürfen.
Jetzt ist alles raus. Jahre später. Jetzt ist
alles gelaufen, die Sendung ist schon längst eingestellt.
Ich sehe morgen schon die Schlagzeile.
Genau.
Und apropos Chefin, also Frauke Ludowig, wie spricht man sie eigentlich wirklich aus? Das ist ja immer so ein
Random. Es gibt diesen Witz. Ich habe
ich verstehe diesen Witz auch.
Aber vielleicht sind wir Pötter da auch irgendwie pragmatischer. Für mich war das immer Frauke Ludowig, logischerweise.
Logisch, oder?
Es gibt ja Leute, die machen dieses... Nee, ich kann das noch nicht machen. Nee,
also Frauke,
Frau Ludowig.
Genau,
also,
Frauke Ludowig.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen...
Aber also ist ein Scherz, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Scherz, weil ich denke gerne um die Ecke, aber auf den Witz wäre ich nie gekommen.
Also, danke für die Bestätigung.
Also, Frauke Ludowig, ganz normal.
So ist es. Und das heißt, sie ist nicht nur das Gesicht von Exklusiv und natürlich auch für alle Promi-News bei RTL verantwortlich, sondern sie war oder ist tatsächlich auch deine Chefin
gewesen. Sie war damals meine Chefin. Damals war Frauke Redaktionsleiterin bei Exklusiv und eben Gesicht der Sendung. Und ja, das ist natürlich auch lange her. Und mittlerweile haben wir auch viele Umstrukturierungen und so weiter und so fort gehabt, ja.
Und wie ist man damit umgegangen, auch kollegial? Weil auf einmal war sie ja dann nicht mehr deine Chefin oder doch noch, weil du ja bei Vox eigentlich
also ich
dann
habe
warst.
Ja, ja, das war ja auch so eine ganz komische, das war ja auch so, weil es ist ja eigentlich eins und es ist wie eine Familie. Und ich habe ja bei Exklusiv als Praktikantin angefangen. Also ich habe da ja von der Pike auf gelernt. Und das war halt einfach Familie. Und für mich war das irgendwie die logische Fortsetzung. Das waren die gleichen Kollegen, die ich da kannte. Später, als dann prominent Daily dazu kam, haben wir dann bei Vox tatsächlich auch eine eigene Redaktion aufgebaut. Und wirklich, das war wirklich auch ganz spannend, weil ich dann eben wirklich miterlebt habe, wie man eine Redaktion aufbaut. Also mit einem CVD oder zwei CVDs. Wie viele Redakteure, Rechercheure, was braucht man alles? Und das war schon echte Bandzeitzeit.
Weil auf einmal warst ja dann du in dieser Rolle.
Nee, oder? Gott sei Dank nicht, weil dadurch, ich bin ja, also ich sehe mich da auch immer so ein bisschen eher als Kreative. Ich war zwischendurch auch, wir nennen das mal CVD-Chef vom Dienst. Aber eigentlich bin ich so die, deswegen mache ich das auch heute noch. Ich liebe es zu texten. Das war immer schon meins. Also zeig mir einfach irgendein Bild und ich kann dir dazu irgendwas erzählen. Mir fällt immer irgendwas ein und ich habe da wahnsinnig Spaß dran. Ich mache auch wahnsinnig gerne Interviews. Mhm. Habe auch früher viele gemacht, heute nicht mehr so. Aber das Drumherum interessiert mich gar nicht.
Apropos Bild, ich hätte da tatsächlich eins, wo du vielleicht sagen könntest, welcher Text dir da spontan einfällt.
Oh, jetzt bin ich
gespannt. Ihr uns jetzt im Videopodcast zuseht, dann vielleicht, früher gab es ja sowas.
Oh mein Gott.
Hier, ich hoffe, die Kamera kann das einfangen.
Weißt du, dass ich heute noch Herzklopfen habe, wenn ich das sehe, weil ich mir in die Hose gemacht habe bei diesem Fotoshooting.
Ja, aber das
weil
schaut so toll
aus. Ich habe ja nicht nur
aus.
Angst vor Kameras, sondern ich hatte vor allem Angst vor diesem Fotoshooting, weil ich dachte, oh Gott, das ist so bekloppt. Ich vor so einer Fotokamera, ich fand das schon schlimm, weil mein Vater sagte, so, jetzt stellt euch mal da den Busch und macht mal so. Und dann da so zu posen, ich kam mir irgendwie, also das war wirklich dieses, was ich vorhin meinte mit, das war wie ein Karton, der runterkam. Ich habe über sowas nie nachgedacht.
Verstehe.
Ich fand das immer bei mir so unnatürlich, weil ich mir immer vorkam wie, irgendeiner merkt doch jetzt gleich, dass ich hier völlig falsch bin.
Du warst aber genau richtig, denn ich kann dir verraten, dieses Autogramm wird im Internet gerade, also ich habe so ein bisschen recherchiert, ne? So Autogramm Konstanz Rech, was man da findet, also man findet das tatsächlich ganz offiziell auch auf einer Autogrammbörse, wird aktuell, ich glaube es waren um die 60 Euro.
Donnerwetter.
Verkauft. Also wenn dir noch ein Autogramm fehlt von früher.
Ich alte Dinger zu Hause liegen,
könnte noch ein guter Invest sein. Kann man noch mal. Ja, also liebe Konstanze, du bist definitiv auch im Netz, wie man sieht mit der Autogrammkarte, noch im Thema.
Ach, wie schön, hat man.
Und apropos im Thema, du hast ja so viele Prominente getroffen. Welche Begegnung ist dir denn, oder andersrum, wir fangen erst anders an. Wie ist man denn an die Promis gekommen? Wie hat man das aufgebaut? Weil so eine Kolumne hat sich ja unterschieden eben zu den anderen Magazinen. Wie habt ihr da überhaupt unterschieden, was zu dir kommt oder was ja, da eben zur Frau gekommen ist.
Ja, das war natürlich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Das, ich weiß es ehrlich gesagt manchmal selber nicht ganz. Teilweise sind Dinge direkt an Vox rangetragen worden. Also da wurde explizit von einer Plattenfirma dann gesagt, wir wollen bei Prominent mit der Konstanze die Geschichten machen, weil wir auch eine etwas andere Erzählart hatten. Und manche fanden das eben sehr, sehr gut. Wir hatten ja auch viel Meinung, also darum war es ja auch eine Kolumne, also nicht einfach eben die Nachricht, sondern das mache ich auch heute eigentlich noch, dass ich immer irgendwie so zumindest so einen Twist von einer Meinung mitgebe. Die einen werden es nicht mögen, aber ich finde das immer ganz wichtig, dass man so eine gewisse Haltung auch mit dabei hat. Und wir hatten ganz viel eben mit der Plattenfirma zu tun, die dann eben angerufen hat und gesagt hat, hey, Rod Stewart hat ein neues Buch. Oder es kam über Vox zum Beispiel, Charlie Sheen, Two and a Half Men, als der dann damals ja die neue Serie bekam. Das war ein Highlight auch. Das war richtig toll. Ich hatte Schiss vor diesem Mann ohne Ende. Und das war eins der tollsten Interviews.
Und ever. Wenn man jetzt weiß, man hat dann so ein Interview, so einen Termin, wie hast du dich auch darauf vorbereitet? Hattest du die Freiheit, selber zu entscheiden, was du mitnimmst ins Interview?
Also ich habe das komplett alleine geplant. Also das ist immer lustig gewesen. Das war wirklich so, dass ich meine Flüge dann auch mit unserem Reisebüro abgeklärt habe. Also ich habe eigentlich so mein ganzes Schedule geplant. Ja, okay, Hotels war immer klar. Wir hatten unser Reisebudget, das meist nicht doll war.
Zum Schlafen hat es dann gereicht irgendwie.
Einmal hatte ich richtig Glück. Da hatte nämlich mein Kollege sich vertan. Das war ein Treffen mit Tom Jones. Und das war in London. Ich bin morgens hingeknattert und dachte, ich treffe ihn jetzt in diesem schicken Hotel. Und dann kam ich an und habe gesagt, hello, my name is Constanze Rick from Vox Television. Ich habe hier ein Interview mit Tom Jones. Und dann sagte der Typ nur, no. Und ich sag, ich habe ein Interview mit Tom Jones. Hier? No. Ich sage, ist das das falsche Hotel? Da sagt er, no. Und ich sage, ist das der falsche Tag? Yes. Und ich sage, war es gestern? Da sagt er, nein, morgen. Und ich sage, oh. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, du Blödmann, dafür bleibe ich jetzt aber hier. Ich fliege jetzt nicht zurück. Ich bleibe jetzt in London. Und dann hatte ich einen Tag, das war das erste Mal. Sonst fliegst du hin, hast dein Interview und bist zurück und siehst eigentlich nichts von Städten. Diesmal hatte ich einen traumhaften Tag. Die Sonne schien und das war genial.
Aber so kann man auch London mal von der anderen Seite noch mal genießen. Das war super.
Und ich durfte dann auch in diesem tollen Hotel bleiben aus Strafe, weil ich gesagt habe, so, jetzt reicht's.
Wenn, dann richtig.
Und ansonsten, wenn du mich fragst, wie habe ich meine Interviews geplant, so wie du das auch gemacht hast wahrscheinlich. Ich habe gedacht, okay, Tom Jones oder Charlie Sheen oder wie auch immer, bei Wikipedia eingegeben und mal so geguckt, wie alt ist der, welche Skandale hat er, wo kommt er her, was hat er früher mal gelernt, was hat er für Beziehungen, was waren die letzten Schlagzeilen, womit war er gerade da, was ist jetzt auch das Aktuelle, weil diese Leute ja auch zu dir kommen, weil sie was verkaufen wollen, einen Film.
Das ist ja genau das Thema. Früher gab es ja, oder diese Sendungen haben ja auch redaktionell davon gelebt, weil man natürlich die Interviews, ja, die kamen oder die wurden angefragt.
Genau.
Man wollte Konzerttickets verkaufen, man hatte noch Alben, CDs, man hatte eine Tour. Das war
man
ja
hatte
noch
sogar
ein bisschen
noch Bänder,
anders.
Mit denen man geschnitten hat. Das habe ich noch miterlebt.
Unvorstellbar heute. Das ist unglaublich. Ich habe das auch noch gelernt, tatsächlich. Wir hatten da einen Kurs.
Du wir bist auch schon so alt?
Also,
das immer, kann man ja alles
immer
recherchieren.
Immer noch 37. Ja. Aber das war tatsächlich bei uns damals auch ein Ausbildungs-, ja, ich sag mal so ein Projekt, dass man das zumindest mal gesehen oder auch mal gefühlt hat, wie man wirklich schneidet und wie das auch funktioniert hat viele Jahre hinweg. Ist ja heutzutage gar nicht mehr, also gibt's ja alles nicht mehr.
Nein. Gott sei Dank. Was war das, eine Rennerei? Wenn man auf einem Feed die J-Lo hatte, die damals ihre erste Hochzeit hatte und dann kam irgendwie in der Abnahme, nee, das Bild gefällt mir nicht. Und da bist du gerannt, hast die Kassette wieder gesucht, die irgendein anderer Kollege in irgendeinen Schnittplatz geworfen hat. Und heute hast du alles halt digital.
Gibt es denn Interviews, gerade jetzt auch das Thema aus London oder auch andere, J-Lo, gibt es Interviews, die dir besonders bis heute in Erinnerung positiv wie auch negativ geblieben sind?
Oh ja.
Raus damit.
Also positiv gibt es eigentlich ganz, ganz, ganz viele. Mein allererstes Interview, das weiß ich noch, da hat Frauke gesagt, Lionel Richie, der hatte damals halt keine Geschichte, es war halt nichts Neues. Und da sagte Frauke, ja, Lionel Richie, was will man jetzt mit dem machen? Ja, fahr du mal hin, da war ich Praktikantin. Und ich habe neulich die Fotos davon wiedergefunden. Die hatte ein Fotograf vom Express geschossen, während das Interview war. Und dann habe ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ach, ich mache mit dem Sightseeing in Köln. So Kölner Dom und ein paar andere Sightseeing-Points. Und dann sagte Frau, ja, mach du mal. Und dann bin ich losgefahren und habe das natürlich, wie das so ist, man spricht ja erst mit dem Management. Schwarze Limousine hält also vorm Domhotel. Der Manager kommt raus, ein bisschen zickig. Und ich sagte dann, ich habe also folgende Idee, ich würde gerne dahin, dahin und dahin. Nein, das macht Lionel Richie nicht. Und dann ging das hin und her und dann geht die Tür plötzlich auf. Die Limousine geht auf, Lionel Richie kommt raus und sagt, was geht denn hier? Und ich sagte, also ich wollte mit Ihnen gerne das machen, aber Ihr Manager sagt gerade nein. Da sagt er, nein, die Idee finde ich super. Ich war schon tausendmal in Köln, habe aber noch nie was von Köln gesehen. Das mache ich mit.
Wie toll ist das?
Ich liebe Lionel Richie bis heute. Das ist einer der wundervollsten Männer. Und dann habe ich irgendwann Jahre später, wie heißt denn dieser Rapper noch? Wer war es denn noch? Ich habe jedenfalls
Eminem?
Einen Rapper. Wer war es denn noch? Shaggy.
Ach, ja.
Und habe gesagt, und der kam, der war nicht gut drauf, weil der Manager sagte, haltet direkt drauf, wenn er aus dem Flughafen kommt. Ist eigentlich nicht höflich, aber er sagte, mach das, damit wir B-Roll, also mehr Material haben. Und dann war der ganz schlecht drauf und hatte überhaupt keine Lust. Und dann habe ich gesagt, boah, weißt du was? Ich habe neulich Lionel Richie getroffen. Der war so cool. Du bist das Gegenteil. Und dann guckte der mich an und sagte, Lionel Richie? Oh, das ist Gott. Das ist der netteste Mann der Welt. Und ich sagte, stimmt. Und von da an war der auch total nett. Also es war ganz lustig.
Wow, wie mutig, dass du ihm das dann so in your face gesagt hast.
Ja, der war wirklich so ätzend.
Da hast du wahrscheinlich gedacht, jetzt ist auch schon egal.
Da habe ich gedacht, wenn der jetzt sagt, ich steige aus, dann ist es halt so.
Dann ist es halt so und egal, das Interview ist dann gelaufen.
Charlie Sheen war ein super mega Interview. Da waren wir, ich glaube, 8 Stunden am Set, weil es gab einen Krankenfall. Und irgendwie fiel dann irgendwas aus und dann mussten wir aus irgendwelchen rechtlichen Gründen länger am Set bleiben. Und wir durften alles kurz und klein drehen vor Ort. Das war wirklich ganz toll. Und der Charlie Sheen war, du weißt ja nicht, was kommt auf dich zu. Mit den Skandalen, Koks, Frauen und so weiter, ja. Und der war so bezaubernd, hat noch eine halbe Stunde hinterher für alle meine Kollegen, die gerne von Charlie Sheen ein Autogramm wollten, Autogramme geschrieben. Also auch für immer im Herzen. Und richtig cool war aber, muss ich sagen, der Vatikan und Georg Genswein. Also das war schon so recht nah am Papst. Den man dann auch im Hinterraum, wo Genswein sagte, hören Sie das, das ist der Papst. Also das war auch sehr, sehr spannend, weil er uns auch so geheime Zimmer gezeigt
hat. Das kann ich mir gut vorstellen.
Und überhaupt im Vatikan zu sein. Und vor allem fand ich witzig, weil mir dann hinterher jemand sagte, man habe wohl auch ein bisschen Bedenken gehabt im Vatikan, wer denn diese Blondine sei und wie die sich wohl anziehen würde, wenn sie in den Vatikan kommt. Und der Witz ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das im Internet gibt, aber ich habe das Foto tatsächlich auf dem Handy. Genswein und ich posieren vor einem Heiligen, der so macht. Und ich habe das wie Hörner im Hintergrund. Ich lache mich heute noch tot über das Foto.
Sensationell.
Also das Foto liebe ich auch sehr.
Ja gut, ist einmalig, in jeder Hinsicht zumindest.
So, und Justin Bieber ist nicht in meinem Herzen geblieben.
Oh, das wollen wir wissen. Justin Bieber hat ja momentan über Coachella ja wieder einen unglaublichen Hype. Ich weiß gar nicht, ob er mal irgendwie in der Klinik war, ob er jetzt wieder clean ist oder nicht. Ich meine, ist ja auch eine arme Seele letztendlich, was der alles durchgemacht hat, so ein bisschen
ja,
Britney.
Man soll sich immer vor dem hüten, was man sich wünscht. Er wollte ja der Star sein, der jetzt geworden ist.
Genau, ja. Und was ist dein Erlebnis mit ihm? Komm, wir trinken jetzt erstmal nochmal ein.
Ja, doch,
das lockert ja die Zunge,
ein.
Jetzt wird's erst ich hatte recht spannend. Zum Wohl. Apropos Zunge lockern, wenn ihr unseren Podcast gerade hört, freuen wir uns natürlich immer über eine Bewertung, die ihr jederzeit abgeben könnt auf jeder Plattform, wo es Media Martini zu hören oder zu sehen gibt. Und falls ihr Fragen habt, dann gerne jederzeit per E-Mail an rezept@medienmartini.de. Und jetzt kommen wir zu Justin Bieber.
Ja, der Bieber, du, ich sag's dir. Das war ein Geburtstag von mir und ich war in Rom. Und dann hieß es, Justin Bieber ist da in Köln, hat ein Meet and Greet mit Mädchen und wir machen das Interview. Und ich dachte, oh, und ich war 3 Tage mit meinem Mann da. Und dann ja, musste ich halt einen Tag früher zurückfliegen und habe gedacht, oh, dieser Bieber, so als war schon kein guter Start eigentlich. Und dann war eigentlich die Begrüßung recht nett. Der war noch wirklich sehr jung zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen.
Darf ich fragen, Konstanze, bei so einer Begrüßung? Man sieht es ja manchmal auch bei Frauke. Mhm. Man kommt dann so wie hier in so ein Setting. Mhm. Es ist alles ausgeleuchtet in einem Hotel oder in einer schönen Location. Sind die da schon aufgesetzt oder sind die noch Mensch? Also wie fühlt sich das an, wenn man dann
in teils. Ja, du hast die Superprofis. Also Charlie Sheen war total Mensch. Der saß da und hat so gesagt, was haben wir denn vor? Und dann sah der mich und hat gesagt, pass mal auf, ich habe eine Idee, wir können das und das machen. Justin Bieber war, glaube ich, auch Mensch, weil der saß da schon und du sahst, der hatte keinen Bock da drauf, genauso wie ich eigentlich auch nicht. Aber ich habe es natürlich nicht anmerken lassen, bin ja ein paar Jahre älter. Und du hast dann aber auch, die meisten freuen sich eigentlich, zum Beispiel so ein Rod Stewart, der weiß, der ist durchgeladen, der weiß, was er macht, der ist Profi, der will irgendwas verkaufen und natürlich sind die auch ein bisschen vorbereitet. Viele fragen dann natürlich auch, was hast du denn da eigentlich für Fragen vorbereitet?
Ach, das kommt?
Das kommt auch. Da habe ich dann immer gesagt, nee, sorry, ich habe meine Fragen nur in meinem Kopf. Aber das gibt es durchaus, weil natürlich meist du keine privaten Fragen stellen darfst. Das ist ja
wird immer vorher nur immer das Thema, abgeklärt.
Genau, ja. Und nur die Musik. Und deswegen, also ich glaube, mir fällt gerade auch von ABBA die Agnetha ein. Das war auch so ein toller Moment. Die war richtig Mensch.
Oh, das
war
wirklich
auch ein ganz, ganz tolles Interview. Und das war auch sehr, sehr, sehr tiefgehend und sehr echt und sehr warm. Und die hat sich hinterher auch wahnsinnig nett verabschiedet. Genauso wie ich auch sagen muss, ich habe auch Sarah Jessica Parker dann getroffen.
Hast du ihr erzählt, zweimal, dass ihr diese Art von Kolumne bei euch macht?
Nee, ich habe mich nicht getraut, das wäre ja auch peinlich gewesen. Aber die wahnsinnig, eine unglaublich nette, freundliche Frau.
Toll.
Und ich habe dann tatsächlich auch so ein Tohuwabohu mitbekommen.
Oh oh.
Ja, das war echter Aufstand der Fotografen in Berlin. Das war unglaublich. Jetzt fällt mir das erstmal wieder ein.
Siehst du, gut, dass wir zusammenkommen, Konstanze.
Wir hatten so Slots, weil du kriegst ja als Journalist immer Slots zugeteilt. Du hast ja nicht eine Stunde Zeit zum Labern, sondern meist sind es 10 Minuten und dann sitzt einer im Hintergrund und wenn es noch 2 sind, kommt die 2 und dann kommt die 1 und du meinst, eine private Frage.
Und time is running und los geht's.
Und so war das dann da auch. Und natürlich ist das so, die werden geschminkt, dann werden sie nochmal geschminkt, dann werden nochmal die Haare, dann haben sie irgendwie nochmal Durst und dann verzögert sich das und du wartest. Okay, ist halt so, das kennt man. Ist ja bei der Lufthansa auch nicht anders heutzutage.
Man wartet und wartet und bekommt dann irgendwann ein Wasser.
Passiert was, genau. Jedenfalls hatte ich dann mein Interview, das war total nett. Andere Presse auch. Und dann sollte es hinterher noch den Fotocall geben. Und da hatten wir uns unten im Adlon alle aufgestellt und die Fotografen waren da. Und weil sich das aber, ich weiß jetzt nicht mehr um wie viele Stunden, weil das ist ewig lange her, verzögert hat, haben die Fotografen einen Boykott ausgerufen, haben lauthals den Raum verlassen, die Türen geknallt und haben gesagt, wir boykottieren Sarah Jessica Parker. Ich glaube, da haben wir auch eine Matz zugemacht. Das war dann alles drin, weil ich sagte, los, alles mitdrehen. Und dann stand die wirklich auf der Bühne, wirklich den Tränen nah und hat gesagt, ja, aber Leute, ich bin hier so spät, auch weil ich euch Fragen beantwortet habe und weil ich nicht nur 10 Minuten, sondern auch über die Zeit gesprochen habe. Und dann sah die mich und sagte, du, wir haben uns doch auch total nett unterhalten. Ich sagte, ja, aber was soll ich machen?
Aber wie menschlich das eigentlich dann auch wieder ist.
Das war schon echt abgefahren. Und die Berliner sind schon echt krass drauf.
Die kennen da keinen Spaß.
Oh, nö, null. Und das fand ich, irgendwie war das witzig. Voll die Revoluzzer. So, Mausi, will mal...
Sie will ein bisschen das Studio jetzt ein bisschen erkunden, das ist völlig in Ordnung.
Schatzi Maus.
Sie hört ja auch sehr brav zu. Auch ich meine, das sind ja Storys, die hat sie wahrscheinlich auch noch nicht jeden Tag gehört.
Nee, ich spreche da normalerweise auch so gar nicht drüber. Und ja, Justin Bieber.
Wie negativ war der dann? Weil dann hatte, also du hast dann gemerkt, dass er so eine negative Aura hat.
Du merktest einfach, das war noch so ein Teenie-Typ, der hatte halt keinen Bock auf diese ganze Promo-Sache, ja. Und du hast dann immer so Security dabei, das wird dann auch relativ ernst, das sind dann natürlich die Superstars und dann haben alle auch so ein bisschen diese ernsten Gesichter und du denkst schon so, und dann gibt es natürlich irgendein waberndes Thema, das du umschiffst, aber was du nicht wirklich ansprechen darfst. Und ich fand aber besonders schlimm eigentlich gar nicht dieses Nölige, diese Art mir gegenüber und auch wahrscheinlich anderen Interviewern, sondern was ich wirklich nachhaltig ätzend fand und ihm nicht verziehen habe, war, dass als wir rausgingen, standen da 3 kleine Mädchen, die zitterten und hatten so kleine Alben in der Hand und ihre Mütter, die hatten so ein Meet and Greet.
Und das kostet ja wahrscheinlich auch viel Geld.
Und dann hat eine dieser Mütter sich getraut, ja, ich glaube, die haben dafür was hingelegt. Und dann hat eine dieser Mütter sich getraut, wir waren mit so einem riesen Security, kamen wir dann da raus und dann fragte diese Frau, Mr. Bieber, Mr. Bieber, können wir ein Foto machen mit den Girls? Der hat die nicht mal angeguckt.
Oh nein.
Ist vorbei und der Security hat ihn dann vorbeigeschoben. Und da habe ich in dem Moment gedacht, boah, ey, wenn du nicht mehr weißt, weißt du, es waren 3 Mädchen, es waren nicht 300.
Oh, nee. Das zeigt die Menschlichkeit.
Ja, dann, ja, scheiß Karma,
nicht gut,
weißt du.
Ja, nicht gut.
Und da denke ich jedes Mal wieder so dran.
Ui, nicht gut. Ja, und das ist eigentlich schade.
Und du musst ja froh sein. Ich meine, ganz ehrlich, guck mal, wir sind alle froh, wenn wir unsere Zuhörer haben, unsere Fans haben, sonst wären wir alle nicht da gewesen, ja?
Es dann lebt von der Community.
Dann hätten wir alle unsere Jobs nicht. Und wenn ich zu denen, die mich toll finden, nicht mehr nett bin, wie bin ich denn dann zu den anderen? Also, schwierig.
Sehr, sehr schwierig. Ja, mich hat sehr gewundert, weil bei Coachella wurde er komplett wieder gefeiert und er hatte ja da ein unglaubliches Comeback.
Ich gönne es ihm auch. Ich gönne es ihm. Jeder hat ja die Möglichkeit, sich zu ändern, aber ich glaube, das ist so eine Grundhaltung. Mm. Und wenn du kein freundlicher Mensch bist, dann transportiert sich das.
Karma is a bitch. Wir haben es immer wieder. Ja, aber ich glaube auch, gerade das Thema Freundlichkeit ist ja heutzutage sowieso das A und O, weil mit Social Media und die Echtheit, man hat ja auch nicht mehr, und ich glaube, es ist genau das, liebe Konstanze, was auch die Sendung ausgemacht hat, weil ihr auch eine andere Form gezeigt habt. Ihr habt nicht dieses statische Studio gehabt, wo man jetzt einfach mal vom Teleprompter, ne, ganz steif mit einem kleinen Lachen mal links und rechts die ein oder andere News erzählt, sondern man hat eben tatsächlich Emotionen gebracht, man hat eine andere Bildsprache verwendet, auch die Vertonung eben.
Die aber auch sehr viele böse Kommentare natürlich provoziert hat.
Damals schon? Wie hat man das kommentiert? Mit Leserbriefen? Wie hat das funktioniert?
Nö. Du hattest natürlich so, was weiß ich, so kleine Schreiberlinge, die dann irgendwie, wahrscheinlich auch so Leute, die selber gerne gemacht hätten. Hast du ja auch.
Ja, wahrscheinlich.
Und
ja.
Ich meine, was kann ich dazu? Ich sitze dann da und wir müssen Einspieler drehen. Das war ja damals dann so. Du musst Einspieler drehen. Das war ja eigentlich auch eine geniale Idee, weil diese Sendung auch noch richtig günstig war. Jetzt, ich war das Gesicht der Sendung. Ich war Stimme mit Volker, mit unserer männlichen Stimme. Ich habe getextet, also die Moderation geschrieben. Ich habe immer meine Interviews und daraus die Mats selber gemacht. Oder ich habe zumindest eben die Kolumne, also diese Nachrichten gemacht und bin teilweise noch, weil das ja so einen Strich haben sollte, auch nochmal so über die Texte drüber teilweise. Das war natürlich günstiger, als wenn du eine Moderatorin hast, die im Studio, also Studio-Moderatorin, Leute, die Moderatorin schminken und jeden Tag wieder neu aufbürsten, ja. Ich wurde einmal gedreht und dann war der Drops gelutscht, ja. Dann hatte ich irgendwie 6 Outfits, die wurden dann immer durchgespielt. Dann hatte ich einmal ein Lächeln, einmal irgendwie ein trauriges Gesicht. Das passte dann immer auf die Moderation, die ich schreiben musste. Einer ist gestorben, einer ist geboren. Und wenn ich krank war, kam einfach eine andere Stimme. Obwohl, das war auch einmal sehr lustig. Da war ich auf Santorini im Urlaub und mein Vater ruft mich an und sagt, ach, sag mal, bist du jetzt da oder bist du hier? Und ich sage, nee, ich bin hier im Urlaub. Und dann sagte er, ja, weil gestern hat die Stimme gesagt, hallo, mein Name ist Konstanze. Und ich sagte, wie bitte?
Und dann gab es ja noch keine KI.
Das damals nicht, weil ich gesagt habe, ey Leute, wenn da was Dummes drin vorkommt, dann bin ich die Blöde, dann war es die doofe Rick und ich bin noch nicht mal da gewesen. Ja, sehr witzig.
Das ist ja wirklich witzig.
Das war damals so.
Siehst du, der Papa hat es gemerkt.
Meine Tochter eine andere Stimme.
Wie würdest du meinen, wenn es jetzt prominent einen Relaunch gäbe von der Sendung? Wie müsste diese Sendung heutzutage, könnte man überhaupt einen Relaunch machen? Wie findest du das?
Ja, ich glaube, du könntest das immer machen, weil das ein super Format war. Es müsste wieder Speed haben. Es dürfte, also ich, für mich ist immer der Tod einer Sendung, wenn sie langweilig wird. Ja, also das muss eine Power haben, das muss einen Drive haben. Deswegen mache ich auch so gerne kurze Texte, weil bei mir muss alles ein bisschen zacki-zacki gehen, sonst langweile ich mich auch schnell.
Aber auch zu Recht, weil die Leute wollen ja auch diesen Input, diesen Flow haben, wie wenn man swiped. Ich kenne es ja von mir selber.
Wenn du so ein Schminkvideo bei Insta hast, da erzählt die Olle mir stundenlang, warum sie sich jetzt die Lippen rot macht, dann denke ich, machst du dir doch jetzt rot, damit ich die Farbe sehe.
Ja.
Also
ist man schon weg.
Ja, genau. Mhm. Ne? Also da sind wir jetzt auch nicht anders als die Kids heute.
Nee, wir gehören damit dazu. Wir sind.
Ja.
Aber das heißt, die Sendung müsste mehr Drive bekommen.
Die Sendung müsste, also es gibt die Sendung ja gar nicht mehr, ne? Und persönlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt so eine Sendung noch eine Moderation braucht. Ich könnte mir vorstellen, man könnte das Geld auch einfach in geile Beiträge, in richtig,
guter Punkt,
in super Reporter, die witzig vor Ort sind, aber das dürfen auch keine Selbstdarsteller sein. Das mag ich nämlich auch nicht. Wenn du den Reporter mehr im Bild hast als den Promi oder die Fragen länger, finde ich auch manchmal schwierig. Aber wenn du wieder mehr Stars zeigst, so wie die VIP-Schaukel, erinnerst du dich an das?
Ja.
Ich habe das als Kind geliebt.
Ich erinnere mich daran.
Margret Dünser und die VIP-Schaukel. Also ich würde eine VIP-Schaukel machen gerne und könnte mir die super vorstellen in kurzen Clips. Und du hast halt viel mehr Personality. Du triffst die Leute, du triffst sie zu Hause, du triffst sie am Pool. Du reist um die Welt, sowas.
Und das finde ich gerade richtig spannend, weil ich habe letztens auch drüber nachgedacht, wenn man... Angenommen, nehmen wir mal ein Beispiel, Heidi Klum oder auch Bill, Bill Kaulitz. Finde ich sehr, sehr toll.
Ja,
Grüße gehen raus.
Ja,
also,
die Kaulitze sind einfach so.
Hast du auch mal getroffen damals noch zu der großen Tokio-Hotel-Zeit?
Leider niemals.
Wäre passend gewesen, auch für prominent.
Ich finde ja ehrlich gesagt, er sollte auch wieder den geilen schwarzen Look haben. Ich fand die Haare damals
ziemlich gut. Ja. Ziemlich gut. Also... Und er zeigt sich ja, oder beide zeigen sich ja jetzt A durch die Doku, die ja extrem erfolgreich ist. Und jetzt komme ich da drauf, weil du es vorhin gesagt hast, das Setting zu Hause, das Setting privat. Man hatte
das
ja immer
doch,
diese
das,
Hotelzimmer.
Die
das will man doch nicht mehr
Leute,
sehen.
Ja, ganz ernsthaft. Na? Guck dir doch das Promi. Ich bleibe bei Vox. Vox ist und war mein Lieblingssender. Und du hast diesen Schlüssellochblick gehabt beim Promi-Dinner. Das war halt das, was spannend war. Du bist bei denen in der Küche. Naja, manchmal auch.
Manchmal
nicht.
Ja auch nicht.
Okay, aber meist war es in der Küche. Und du willst ja wissen, wie sind die eingerichtet? Wie wohnen die? Leben die auf irgendwie Apfelsinenkisten? Haben die Antiquitäten oder was? Ja, und sind die bunt oder eher schwarz-weiß? Und die Leute verhalten sich dann ja auch etwas anders. Und du kommst den Leuten dann auch näher. Und ich glaube, sowas in kurz und klippig und in cool gemacht wäre gut. Aber das müssen auch wieder witzige Texte sein. Und da sind wir wieder beim Punkt, das meiste ist leider schon ein bisschen, na Mausi, es darf nicht gähn sein.
Ja, weil Social Media natürlich so schnell ist und so flott ist. Und ja, eben genau, man will ja natürlich diesen Identifikationsfaktor auch irgendwie haben, wie du gesagt hast.
Ich könnte dir jetzt sofort so einen Trailer schneiden. Ich habe jetzt, wo du das gerade fragst, ich habe gerade so Bilder und ich habe so Schnitte im Kopf, das ist ja immer ganz schlimm, ne? Mir hat gestern mein Nachbar, der fragte, sag mal Konstanze, was hast du eigentlich so gemacht? Weil das sind beides Ärzte und schon etwas älter. Und dann fragten die mich, ja, was hast du denn so gemacht? Die hat nämlich auf Chloe aufgepasst, weil ich in Madrid war. Und dann sagte ich so, ja, ich das und das und habe das dann so erzählt. Und dann sagte er hinterher, ich habe jetzt nichts davon verstanden. Und ich sagte, ach, das ist ja dann wie bei dir. Ärzte erzählen ja immer genauso.
Verstehe ich auch nicht.
Auch kein Mensch.
Aber er war ehrlich.
Ja.
Bei Ärzten ja auch immer von Vorteil,
ja,
wenn die ehrlich sind. Wär gut. Liebe Konstanze, abschließend noch zu Prominent, was ich sehr, sehr cool finde, diesen Gedanken, weil genau sowas fehlt ja auch. Und man will ja auch TV nicht verlieren und man will ja auch diese Formate nicht verlieren.
Ja, aber ich fürchte... Wie war das noch? Video Kill the Radio Star? Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich glaube, das Fernsehen könnte cooler sein, wenn ich mir teilweise auch so unsere Öffentlich-Rechtlichen angucke, die sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben, was da so rausgemacht wird. Ich finde das manchmal so schade, weil ich denke, wir haben tolle Schauspieler. Es gibt gute Ideen, aber erklär mir mal einer, ich liebe Krimis, erklär mir mal einer, warum ein Bayern-Krimi oder ein Eifel-Krimi oder was auch immer, immer mit Tuba-Musik, so umti. Es ist immer so ein bisschen dieser Blödwitz dahinter. Ja, warum können wir nicht was Cooles machen, wie jetzt zum Beispiel Achtsam Morden. Hast du es gesehen?
Habe ich gesehen. Sehr, sehr gut.
Sehr gut gemacht.
Tipp des Tages. Ja, definitiv.
Also sowas.
Ja, und das ist genau der Punkt. Die Streaming-Anbieter haben es ja ein bisschen mehr verstanden, wie man auch neue Zielgruppen erschließen kann. Und vor allen Dingen auch das Thema Promis. Sie nutzen ja alle auch Social Media, weil sie haben ja diese Freiheit zu sagen, sie können sofort entscheiden, was und wie sie es zeigen wollen, was ja früher ein eher längerer Weg gewesen war, bis es dann in die Redaktion oder Sendung kam. Sie ist so süß, sie will wieder rauf, aber sie traut sich nicht auf den Stuhl.
Ich glaube, die will nur wieder ein Leckerchen abstauben.
Ein Leckerchen abstauben? Gibt es gleich. Weil sie war ja so brav, dass sie es definitiv verdient hat. Oh.
Ich will das Mikro nur dich abreißen.
Oder du darfst auch zu mir.
Ach ja, guck mal.
Guck mal.
Ja, Ja, mach mal hopp.
Aber sie hat dich jetzt erstmal angeschaut, ob sie das doch darf. Du darfst doch zum Onkel, zum neuen Onkel. So, wir sind jetzt hier ein Team. Guck mal, so. Gefällt mir. Also wenn du mal wieder einen Hundesitter brauchst.
Du, nehme ich an.
Ich bin
ist ja jetzt hier aufgezeichnet.
Ist aufgezeichnet. Und wir sind nicht so weit weg voneinander. liebe Konstanze, drei Worte, die prominent abschließend für dich in Erinnerung behalten. Welche wären das oder sind das?
Drei Worte?
Mhm. Die du mit prominent noch verbindest, wenn du daran zurückdenkst.
Nah dran an Promis. Tolle Interviews. Und eben ein Kommentar. Eine echte Haltung. Und über sich selber lachen.
Und über sich selber lachen. Und das kannst du, wir haben uns jetzt frisch kennengelernt, aber das kannst du sehr, sehr gut. Und ich finde, diese Idee von vorhin, das wär's wirklich. Also wenn vielleicht irgendjemand zuhört und apropos zuhören, du musst ja gleich noch erzählen, was Konstanze Zirik heute macht, wie dein Leben, dein Workload heute aussieht. Ja. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil wir sind jetzt da hängen geblieben. Wir kommen jetzt erstmal zu unserer schnellen Frage-Antwort-Runde. So, jetzt muss ich das mal hier bei mir auf der Liste öffnen.
Chloe, pass gut auf.
Chloe, pass gut auf. Sie hat es auch schon freigegeben, sehe ich gerade, mit einem kleinen Nicken. Denn ich stelle jetzt einfach immer entweder oder und dann sagst du kurz, warum du dich dafür entschieden hast.
Okay.
Jetzt werden wir privat. Jetzt kommt's in den Deep Dive. Und zwar, roter Teppich oder Interview Lounge?
Interview Lounge.
Warum?
Hintergrund, zweite Reihe. Große Klappe in der zweiten Reihe, vorne niemals.
Aber rote Teppich-Events hattest du ja bestimmt auch jede Menge.
Ach so, ja, okay, rote Teppich. Aber da sehe ich mich trotzdem in der Interview-Lounge, weil ich am roten Teppich ja immer das Mikro hingehalten habe. Okay. Selber, fragt Birgit, ich laufe nie über einen oder ich gehe nie und posiere auf einem roten Teppich. Ich renne. Ich finde das ganz schrecklich. Und die Birgit sagt mal, wieso denn? Ich mach doch mal. Und dann sage ich immer, was soll ich denn da? Mich kennt doch kein Arsch. Nee, ich finde das ganz schlimm. Ich finde das fürchterbar.
Wir machen einen Aufruf, wie viele Menschen Konstanze Rick kennen. Und ich habe da noch eine kleine Überraschung für dich. Es sind einige. Kommt gleich. Eine schöne Überraschung.
Okay.
Live oder Aufzeichnung?
Och, unentschlossen. Wenn ich in der zweiten Reihe bin, ist gut. Live, glaube ich, so auf einer Bühne, hätte ich Todesangst.
Haben wir jetzt vorhin schon besprochen, Hollywood oder deutsche Medienwelt?
Hollywood. Ich liebe Hollywood. Ich habe als Kind schon Hollywood geliebt. Die Schwarz-Weiß-Filme, ich kenne jeden Schauspieler. Ich glaube, ich hatte auch immer den Spitznamen, dass ich das Archiv von RTL bin. Nenn mir irgendeinen Hollywood-Star oder ich erzähle dir zu egal wem irgendeine Geschichte, weil sich sowas bei mir abspeichert. Mathe leider gar nicht, aber solche blöden Geschichten habe ich alle abgespeichert.
Vor der Kamera oder Redaktion? Haben wir jetzt schon besprochen,
ja,
aber...
Ja. Ach, da würde ich beides machen.
Beides geht.
Wenn
haben
das
wir
wieder
auch gesehen.
So ist wie bei Prominent, finde ich das super.
Und Vergangenheit oder Gegenwart?
Gegenwart. Also Zukunft, Gegenwart. Ich gehe immer gerne nach vorne. Ich denke viel an die Vergangenheit. Klaro, es gibt auch schöne Sachen. Aber ich lebe sehr im Heute.
Und im Heute-Leben, das ist ja auch von Vorteil, denn du hast es vorhin kurz angeschnitten, du bist ja nach wie vor auch weiterhin bei RTL oder in der RTL-Gruppe. Mhm. Erzähl mal, liebe Konstanze, wie schaut heute dein Alltag aus, dein Berufsleben?
Ich mache bei Exklusiv in der täglichen Sendung, nicht am Wochenende. Das war damals ein Wunsch von mir, weil ich ewig lange immer am Wochenende gearbeitet habe, weil eben prominent ja auch am Sonntag war. Und da habe ich gesagt, so Leute, ich will jetzt auch wieder ein Wochenende haben. Ich habe nun mal einen Mann und ich verstehe mich mit dem auch gut. Ich möchte ihn gerne sehen. Deswegen hätte ich gerne wieder mein Wochenende. Also ich mache das nur, falls irgendwie einer tot umfällt, dann komme ich gerne auch am Wochenende. Und ich arbeite von montags bis freitags, mache aber exklusiv den Kurzblock. Immer die kurzen kleinen Sachen, weil ich das spannend finde. Da kann ich mir so meine eigene Welt zusammendengeln, die schönsten Nachrichten zusammensuchen von Royals, Hollywood-Stars, auch mal deutsche Stars natürlich, finde ich ja auch gut.
Was sind deine Lieblingsdeutschen Stars?
Ah, du hattest gerade Uschi Glas da hängen. Ich bewundere Uschi Glas,
tolle
weil die
Frau.
Einfach so lange da oben zu sein. Ja, Iris Berben. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Namen. Und ich vergesse jetzt gerade Senta Berger. Ich habe gerade den Film auch gesehen. Harpe Kerkeling. Mir fallen jetzt gar nicht alle ein. Christoph Maria Herbst. Ich liebe die alle. Ich finde die alle großartig. Bulli und Co. Also wir haben diese tollen Leute. Und ich würde gerne so viel mehr von denen sehen. Und manchmal denke ich, ach, warum? warum gibt's jetzt nicht mehr? Warum hat die Bärm jetzt nicht noch einen neuen Film? Irgendwie noch irgendeinen Vorname, Hintername, weiß der Geier
ganz
was.
Ganz toller Film.
Ich liebe die alle.
Im Kino, weil ich war toll. Lange nicht mehr im Kino, aber diesen Film habe ich im Kino
und
angeschaut.
Weißt du, was ich so toll finde, ist, ich liebe ja gereifte Frauen, ja, auch bei den Hollywood-Stars. Ist dir das mal aufgefallen, dass die, ich sag jetzt mal, älteren Damen meist besser aussehen als die Jungen? Ich finde die alle super. Das sind alles solche Vorbilder. Wenn ich mir vorstelle, früher warst du mit 50, wenn ich so an die Omis früher denke, ja, das waren dann wirklich Omis. Die haben Gesundheitsschuhe getragen und auch einen Kittel, so in den 70ern. Und heute hast du Frauen, die sind über 70 und sehen einfach toll aus. Die haben eine Ausstrahlung, eine ganz tolle Haltung,
absolut,
wo ich einfach sage, wow, die haut jede Jüngere weg.
Meryl Streep, sie hat es ja mit Teufeltrick Prada wieder bewiesen. Großartig.
Und die sieht, ehrlich gesagt, das ist schon ein bisschen gruselig. Die sieht eigentlich fast besser aus als vor 20
Jahren. Vor 20
Jahren. Die sahen aber alle besser aus als vor 20 Jahren.
Oder Cher. Cher verändert sich ja nie.
Ja, nein.
Sie ist ja irgendwie die ist stehen geblieben.
Ich liebe die auch.
Also, die würde ich gerne mal persönlich treffen.
Ach, verflixt, wie heißt sie denn jetzt noch? Jetzt fällt sie mir nicht ein. L'Oreal-Model.
Jane Fonda.
Merci beaucoup, genau das war der Name, der mir fehlt. Ich liebe Jane Fonda.
Hatten wir auch mit Birgit letztens in der letzten Episode eine großartige Frau.
Helen Mirren. Als junge Frau sah die gar nicht mehr so aufregend aus. Mhm. Die sieht jetzt viel besser aus. Angela Merkel sieht auch übrigens jetzt besser aus als junge Frau.
Lass mal so stehen. Wir sind ja mitten im Pride Month. Es ist Juni. Mhm. Liebe Konstanze, du wohnst auch in München, im wunderschönen Glockenbach.
In der Hansachsstraße, Epizentrum.
Mittendrin. Ja. Und so das Thema Marketing hat ja damals auch eine große Rolle gespielt. Wenn wir so ein bisschen auf den Medienwandel zu sprechen kommen, was ja auch ein Riesenthema ist in der heutigen Zeit, vor allem auch über unsere Jobs und auch dein Job hat sich ja verändert. Mhm. Gibt es da gewisse Themen, wo du sagst, so wie jetzt zum Beispiel, Pride, das Thema aufzunehmen oder ein anderes Thema oder auch zum Beispiel die Stories dahinter, weil natürlich jetzt auch das Thema Offenheit, Queer etwas anderes ist als damals. Merkst du das in den
Du berührst es natürlich, weil es einfach auch mehr da ist. Also A hat RTL natürlich auch Themenwochen, wo wir so etwas dann eben besonders nochmal in den Fokus rücken, wo wir dann auch so eine Banderole haben oder nochmal unten so ein Bauchscroll und auch eben uns Gedanken machen, Geschichten erzählen eben dahinter. Heute zum Beispiel habe ich wieder über Emmy geboren als Tochter von J-Lo, die ja nun eben Zwillinge hat, die aber heute Oscar James und als non-binär lebt. Mhm. Du hast das halt eben immer mehr. Madonna, die den Pride Month eingeläutet hat, mit diesem Wahnsinnskonzert in New York, wo man wirklich sagen muss, wow, hör mal, die Frau ist bald 68 und rockt da so krass.
Topfit, zumindest auf der Bühne macht sie den Anschein.
Obwohl die Popokissen waren zu viel.
Aber wir lieben sie.
Ich liebe Madonna für immer.
Wir lieben sie einfach. Und sie traut sich ja auch gegen Trump was zu sagen.
Ja.
Mutig.
Ja.
Gut, sie hatte auch die Reichweite.
Sie hat die Reichweite, sie hat alles erreicht. Die Frage ist, was hätte jetzt die junge Madonna genommen? Aber ich glaube, ich sag mal wir sind eine andere Generation. Wir sind auch anders umgegangen. Ich glaube, wir waren unangepasster, revoluzzerartiger. Und ich glaube, die Madonna strahlt auch das noch aus. Auch wenn es Ärger gegeben hat, haben wir uns getraut, Nein zu sagen.
Und sie hat das noch in sich.
Sie hat das.
Sie nimmt das noch ein bisschen mit.
Ja.
Was ja auch für sie spricht, dass sie sich über all die Jahre gar nicht so wirklich vielleicht verändert hat, sondern auch damals, was mir ja auch oft vorgeworfen hat, sehr künstlich, sehr affektiert.
Das sagt man bei gut aussehenden Frauen immer. Und Madonna sah immer mega
aus.
Und sie hat ja Mrs. Ritchie in jeder. Ich meine, wer wollte nicht aussehen wie Madonna? Ob sie die Haare lang, kurz, bunt oder wie auch immer hatte. Einfach eine Granatenfrau. Ich liebe die.
Zum Thema Lieben.
Mhm.
Dein Job, den liebst du nach wie vor.
Ja, absolut.
Und du hast vorhin gesagt, dass du eben gerade da auch die Freiheiten hast, selber zu entscheiden, was dann in die Rubriken kommt. Mhm. Jetzt, wie dürfen wir uns das vorstellen? Du sitzt in München, RTL, wissen wir aber, sitzt in Köln als Hauptsitz.
Wir haben aber noch
wie
in der Einmillerstraße, haben wir natürlich, also A, haben wir natürlich auch ein Münchenbüro, ein schönes. Und B, das Tolle ist ja, also nein, es war natürlich hässlich mit der Pandemie, aber das Gute an der Pandemie war, dass man erkannt hat, dass auch Journalisten von zu Hause aus arbeiten können. Und RTL hat da wirklich damals super schnell reagiert. Also da war ich wirklich von den Socken. Von heute auf morgen hatten wir, bevor alle anderen drüber nachgedacht hatten, ein Surface und so ein Mikro, eine Schnelleinweisung und konnten von zu Hause aus arbeiten. Und dann waren wirklich die lustigsten Sachen. Kollegen, die im Kleiderschrank gesessen haben oder irgendwie mit so einer Decke über dem Kopf, damit der Ton einigermaßen war und so. Ich hatte das Glück, dass mir unsere netten Kollegen von der CBC damals die Einstellung gemacht haben, unsere Techniker, und gesagt haben, hier, mach mal so, Puppe, dann hört sich das gut an. Und ich habe mir das auch fotografiert, damit ich die bis heute noch habe. Ja, und dann suche ich mir meine Themen raus. Die besprechen wir natürlich. Morgens haben wir also eine Konferenz, in der treffen wir uns alle virtuell oder eben auch, wenn wir vor Ort sind. Da besprechen wir die Themen, vor allem eben die großen Matzen, die gemacht werden. Da werden auch die Stücke verteilt. Da ich eigentlich immer gerne meine Kolumne habe, bin ich eigentlich die Kolumne, wenn ich da bin. Und bei uns genannt der Kurzblock. Und dann fange ich halt an und suche meine Themen raus. Was ist passiert? Das heißt, wir haben sogenannte Agenturen, wo Videos einlaufen. Madonna rockt hier am Times Square, ja. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Textmeldung. Wir scannen natürlich alle anderen Medien auch und gucken, ist da irgendwas Neues passiert bei Mette Marits Sohn oder so. Und dann purzle ich das so zusammen, telefoniere dann mit dem diensthabenden Chef vom Dienst, der eben die Sendung auch aufsetzt und zusammenfährt. Und auch die Verantwortung trägt und auch gucken muss, ob auch alles richtig ist. Manchmal habe ich da auch einen Zahlendreher drin. Auf jeden Fall.
Kommt vor.
Mit Zahlen kann ich nicht. Auf jeden Fall. Alter ist sowieso nur Blödsinn.
Du. Aber also, ne? Man, dafür so. Andere Qualitäten.
Genau. So, und dann sage ich, pass auf, ich habe mir das und das überlegt, die und die Themen. Manchmal passiert dann eben noch was. Es stirbt halt auch mal jemand. Da muss man dann sehr schnell reagieren und das dann eben auch noch einbauen. Das kann dann auch noch mal sehr prickelnd so kurz vor Sendung sein. Deswegen, also die Daily-Sendung ist schon etwas aufregender als Weekend, weil man da mehr Zeit zum Vorbereiten hat. Aber dieses gewisse Kribbeln brauche ich. Man sieht das auch. Ich kann auch nie stille sitzen. Wahrscheinlich habe ich auch ADHS noch nie irgendwie
aber
diagnostiziert.
Es macht es ja aus. Du bist ja mit wirklich Leidenschaft, mit Herz und Seele dabei.
Total.
Weil sonst könnte man wahrscheinlich auch das jeden Tag gar nicht so bringen. Weil ich kann mir vorstellen, es ist ja auch wirklich für dich, du musst entscheiden, was nehmen wir, was bringe ich in die Konferenz, oder? Was wird gewichtet, was wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, was haben sie vielleicht noch nicht gesehen?
Du musst ein Gleichgewicht haben, du musst immer gucken, dass du was Neues hast, dann musst du natürlich auch abwägen, ist das jetzt besser? Dann sichtest du dein Material, das heißt, du hast ein Interview, das ist manchmal, also ich sag jetzt mal, ein Item von mir ist, wenn ich es verfasse, circa 30 bis 40 Sekunden lang. Ich sichte aber teilweise Material, das länger als eine halbe Stunde ist, nur um den perfekten O-Ton zu finden, der irgendwie witzig ist. Oder ob ich vielleicht irgendwo eine Hand am Po sehe, weißt du, um irgendwas Lustiges zu haben, wie ich in die Geschichte reingehen kann.
Und das muss man sich mal vorstellen, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Weil das, was wir ja oft sehen, dann eben im Fernsehen, im Stream, wo auch immer, das sind ja genau diese Schnipsel, der Entry Point, um die Story zu
und
bekommen.
Und das ist viel Arbeit, weil also ich muss sagen, ich suche halt das Material. Du musst Fotos suchen. Du hast, um zu sagen, du hast vorhin die Frage gestellt, woher weiß man, ob die Schlagzeilen, die ihr bringt, auch richtig sind? Haha, genau das denke ich nämlich auch. Wenn ich jetzt einfach behaupte, XY wird ausgebuht, dann sagen die alle, ja, hat die Rick sich ausgedacht oder so. Und deswegen schneide ich dann gerne auch diese Schlagzeilen aus, damit eben der Zuschauer auch sieht, ja, in der Welt wird wirklich dieses Thema diskutiert. Dann musst du Rechte lizenzen, das ist bei uns auch ganz, ganz wichtig. Du musst Rechte anfragen.
Das
was kostet so
vorstellen.
Ein Foto? Wenn irgendein wildes Foto auf dem Markt ist, das ist dann manchmal zu teuer. Dann überlegt man wieder, verflixt, kannst das Thema doch nicht machen, dann fliegt es wieder raus. Also das kann schon kribbelig sein.
Und natürlich auch mit Social Media, wenn natürlich jetzt der ein oder andere Star und Promi selber dann davor schon was postet oder zeitgleich, habt ihr ja wieder diesen auch Druck dahinter, wie bringe ich das vielleicht anders? Ne?
Weil
das ist ja auch die härteste Konkurrenz mittlerweile.
Ja.
Weil ja viele einfach selber ihre Kanäle und Reichweiten nutzen für ihre Stories, die sie bringen möchten. Und ihre Schlagzeilen ja eigentlich zum Thema Schlagzeile selber schon ein bisschen, ich sag mal,
aber dann komme ich und gucke mir das nochmal anders an.
Sehr gut.
Ich habe immer noch eine Idee.
Liebe Konstanze, wenn du, und das hast du bestimmt ja auch bei euch bei RTL, viele junge Journalistinnen und Journalisten, die jetzt sich für diesen tollen Beruf nach wie vor entscheiden und den Mut haben, genau das auch weiterhin zu entwickeln und auch zu leben. Was ist dein Rat? Und auch jetzt an alle, die vielleicht gerade zuhören und darüber nachdenken.
Du musst es mit Leidenschaft machen. Du musst es gerne machen. Du musst es machen wollen. Und wenn du heute schon drüber nachdenkst, also ich bin manchmal sprachlos, wenn so jüngere Kolleginnen, von denen du dachtest, sie brennen, die dann aber schon irgendwann so fast wie in Rente sind, nach dem Motto, ah, das darf nicht so lange dauern. Und eigentlich will ich auch schon keine ganze Woche arbeiten, wo ich mir denke, da haben wir früher gar nicht drüber nachgedacht. Doch sowas wie Überstunden schreibe ich bis heute nicht auf. Also es muss dir einfach Spaß machen. Das ist der beste Tipp. Suche einen eigenen Stil. Der Tod ist eigentlich, wenn du Dinge kopierst, Dinge abschreibst. Versuch, was Eigenes, deinen eigenen Sprachstil zu finden. Und da muss jeder das finden. Also ich zum Beispiel, ich kann gut witzig, ich kann nicht gut Trauer, Drama, das ist nicht meins. Ich weiß noch, damals ist Hildegard Knef gestorben, als ich noch so junge Redakteurin war und ich habe diese Meldung getextet und ich habe Hildegard Knef verehrt. Ich saß in der Vertonung und habe ein Übersprungslachen gehabt. Das war ganz schlimm.
Ui.
Weil dieses Thema Tod irgendwie was in mir getriggert hat. Und dann habe ich da gesessen und kriegte immer so einen bescheuerten Lachenfall in der Vertonung. Und es war ziemlich nah vor Sendung. Und das waren damals noch diese Bänder. Also du musstest dann mit dem Band in der Hand noch in die Regie rennen und so. Und dann habe ich 10-mal angesetzt. Und ich vertone normalerweise so relativ zackig durch. Aber Thema Tod ist für mich kein gutes.
Ja, aber das zeigt doch, dass es natürlich noch menschelt. Und das darf es ja auch. Definitiv. Auch in diesem Job muss es auch menscheln.
Absolut. Ne? Und Fragen stellen. Fragen stellen, immer wachsam bleiben und nie einfach Ja sagen. Als Journalist muss man immer noch eine Frage haben. Man muss es hinterfragen. Man darf nicht alles immer nur einfach für bare Münze nehmen. Und vor allem keine vorgefasste Meinung. Treffe ich auch manchmal an, dass ich denke, woher kommen diese vorgefassten Meinungen zu gewissen Themen?
Dass man die Schublade aufmacht. Und
genau,
dann,
da musst du offen bleiben. Also uns Alten wird ja eben gesagt, bleibt mal offen für all die neuen Themen, die da heute so sind. Und ich bin manchmal doch sprachlos, wie viele junge Leute einen doch direkt da schon in die Schublade gesteckt haben.
Also, wenn ihr das jetzt alle gehört habt, dann seht ihr, es lohnt sich weiterhin wirklich dabei zu bleiben oder sich auch dafür zu entscheiden, in genau diese Richtung zu gehen. Und wir hatten es vorhin ja auch, Journalismus verändert sich, die Branche verändert sich. Für dich persönlich, was macht dir aber Hoffnung? Wo sagst du, das ist eine Veränderung, ja, die haben wir jetzt alle auch hingenommen, auch zum Thema Social Media, aber es macht trotzdem Hoffnung, auch das, was wir vorhin hatten mit dem neuen Format vielleicht, wie sowas ausschauen könnte.
Du, Hoffnung, ich denke da gar nicht drüber nach. Irgendwas wird kommen und ich werde die Welle irgendwie surfen. Ich habe immer das Gefühl, weißt du, das Leben geht in Wellen und du musst sie irgendwie rocken und da habe ich immer Spaß dran. Ich mag Herausforderungen.
Und die Herausforderung, das nehme ich jetzt gleich mal auf als Überleitung. Ich hatte nämlich die letzten, vor ein paar Tagen, hatte ich angekündigt, dass du mein heutiger Gast bist. Es hat sehr viele Reaktionen darauf gegeben und ich habe jetzt mal was Neues getestet und ich bin euch darüber sehr, sehr dankbar, denn es gab Fragen über Instagram. Jetzt so viel zum Thema Social Media.
Ja.
Nicht nur, dass ich sehr viele Herzen bekommen habe über die Quick Reaction, als ich deine Autogrammkarte gepostet hatte, weil ich die, vielleicht kaufe ich die auch.
Ich denke, komischerweise, vielleicht, ich kriege ja immer Angst. Als du es gesagt hast, habe ich schon wieder gedacht, oh Gott.
Und da sind Fragen reingeflattert, die ich gesagt habe, einfach mal offen fragen. Ich habe 5 rausgepickt.
Ja.
Und zwar eine Frage, und manche haben ihren Namen dazu geschrieben, wie es halt so ist bei Instagram oder TikTok.
Ja.
Einige nicht, aber es waren sehr viele und tolle Fragen. Und hier fragt zum Beispiel Sandra aus Köln.
Ach.
Also an dieser Stelle Grüße
Hallöchen.
An Sandra aus Köln.
Vielleicht kenne ich sie ja.
Aus Datenschutz sage ich jetzt nicht den Nickname. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Aber den Vornamen darf man sagen. Konstanze, welches Interview mit einem Prominenten hat dich emotional am meisten berührt und warum?
Wow, ja, hatten wir gerade schon mal. Ja. Ne? Das ist echt... Das ist wirklich schwierig, weil, wie gesagt, Charlie Sheen war schon wirklich toll. Georg Genswein. Also eigentlich glaube ich, ist es Georg Genswein aus dem Vatikan. Und ich kann auch sagen, warum. Weil ich jahrelang an unserem damaligen katholischen Pastor, den wir hatten bei RTL, ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, der leider kurz nach dem Interview verstorben ist und niemand wusste, dass er Krebs hatte. Und der ist für mich jahrelang immer zum Vatikan und hat irgendwie gesagt, ja, wir wollen da ein Interview gerne machen und so. Und ich hatte immer die Ideen und meine Kollegen sagten immer, ey, Vatikan, also ich weiß nicht. Und dann saß ich im Schnitt und dann hörte ich immer, ja, nee, mach mal nicht so lang die Matz, ne? Und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe tolles Material. Der Georg Genswein hat uns Gänge gezeigt, wo keiner hergeht. Ja, wo der Präsident sonst hergeht oder wo Papst Benedikt gesagt hat, so Leute, ich trete zurück. Wow. Er hat uns hier wirklich tolle Sachen gezeigt und ja, nee, mach mal nicht so lang. Und dann habe ich es mal nicht so lang gemacht und dann hieß es hinter, als der Film gelaufen ist und auch wirklich toll gelaufen ist, weil dieser Mann wirklich auch spannend war und auch sehr offen geantwortet hat, was ich sehr mutig fand, da hieß es dann, ja, warum hast du nicht länger gemacht? Der war doch super, der Film. Ja, also auf jeden Fall, mich hat das sehr getatscht, weil eben ich dachte, dass so ein Mensch, der so wichtig ist im Vatikan, der bei Donatella Versace immerhin eine eigene Kollektion
ausgelöst hat. Ui, das ist aber toll.
Ja, das war der heißeste Typ im Vatikan, die haben den sogar von der Key abgeknipst auf dem Tennisplatz, weil er so hot aussah, muss man mal googeln. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er denn damit umgeht, auch mit Neid. Gibt es sowas wie Neid oder Missgunst auch im Vatikan? Und da fand ich die Antwort bis heute beeindruckend, weil die eigentlich alles erklärt. Er hat gesagt, wissen Sie, ja natürlich gibt es das hier. Ich dachte, der sagt mir jetzt, junge Frau, natürlich nicht oder ich sag dazu nichts. Und da sagte er, ja natürlich gibt es das hier. Da war ich vom Donner gerührt. Mhm. Und da sagte er, wir sind ja hier nicht Gott. Wir sind ja nur und versuchen, Gott näher zu sein. Mal gelingt es, mal nicht.
Gute Aber Aussage.
Fand ich wirklich ganz toll und ganz ehrlich. Also, der hat mich echt umgehauen.
Vielen Dank. Also, liebe Sandra, Frage beantwortet hoffentlich, ja. So wie es sich auch gehört. Und wir haben eine Frage aus München. Mhm. Du hast so viele Stars getroffen. Gab es jemanden, vor dem du selbst total nervös warst?
Oh, ich immer. Also mein Mann würde jetzt sagen, ich bin immer nervös. Ich war auch heute nervös, als ich hier hingekommen bin, weil ich eigentlich immer so ein bisschen auf Spannung bin und weil ich immer das Beste rausholen möchte, auch bei solchen Interviews. Und du weißt halt nie, wie reagiert die Person? Ah, wie ist die Person drauf? Hat er Drogen genommen, getrunken? findet der dich doof? Mag der Blondinen nicht? Wie auch immer. Ja,
ja, ist menschlich, ja, dennoch.
Du fängst mit der falschen Frage an oder weiß der Geier was, obwohl da weiß man eigentlich immer. Man muss natürlich immer mit den fachlichen Fragen anfangen und hinten rauskommen die privaten Fragen. Aber zum Beispiel bei Mariah Carey, die habe ich damals, das war übrigens auch ein Interview, was mich echt berührt hat. Vor der hatte ich Schiss. Vor der
das glaube ich. Du hast Mariah Carey im Interview gehabt?
Ja.
Das ist ja der
Da
Hammer.
Hatte ich richtig Angst. Da bin ich nach New York geflogen. Das war wirklich ganz toll. Da hat uns auch die Plattenfirma angerufen. Und ich habe, lass mich nicht lügen, 4 Stunden gewartet mit Kollegen aus Brasilien, aus Korea. Wir haben uns hinter alle sehr gut verstanden, weil wir in einem sehr kleinen, engen, sehr heißen Raum gesessen haben. Und mit den Brasilianern habe ich heute noch Kontakt. Und irgendwann war dann die Koreanerin dran. Und das war so ein ganz nettes Mädchen. Und die kam heulend raus. Und wir saßen und dachten, was hast du denn gefragt? Wir dachten jetzt irgendwas Privates, weil da war gerade die Scheidung von Nick Cannon durch.
Oh Gott, und Mariah hat in den Bratpfanne.
Und dann sagte sie, nein, sie hätte irgendwas nach einem Song gefragt und sie hätte den falschen Titel genannt. Und da wäre die Mariah böse geworden. Und da habe ich gedacht, ach du Scheinglas, das wird mir nicht passieren. Ich werde keine Frage nach irgendwas da stellen. Ja, und dann dauerte das aber nochmal. Und es war dann wirklich irgendwie, lass mich nicht lügen, 1 Uhr nachts, als ich dann dran war mit meinem Interview. Ich glaube, das waren auch so 10 Minuten wieder. Und ich komme also in so einen Raum rein. Du bist wirklich dann auch, nach so einer langen Wartezeit bist du echt K.O., dehydriert, weißt deine Fragen eigentlich nicht mehr. Ich habe noch gedacht, was wollte ich die nochmal fragen? Und dann komme ich in diesen Raum und der war so ganz dunkel. Und dann saßen auf der hinteren Seite, die Leute siehst du nicht, weil du immer so ein Licht hast, saßen bestimmt 6 Leute, die dazu geguckt haben. Und ich kam rein, sagte so, hallo. Und das war so lustig, weil das war so ein Sofa. Da saß ich ungefähr so wie jetzt hier so eingeklemmt mit dem Mikro. Und Mariah saß so hoch.
Ach, das auch?
Die war so wie so hochgebaut.
Auf so einem Thron.
Und die hatte so ein Mega-Dekolleté. Und ich saß irgendwie und guckte immer so in den Busen rein. Das weiß ich noch. Und sie lächelte mich aber nett an. Und sagte dann irgendwie, ich hätte gerne noch ein Glas Champagner. Und da habe ich gedacht. Weil das ist ja das Wichtigste als Journalist. Du hast zwar das Interview, aber du brauchst ja auch irgendwie Material. Und die Kamera, du weißt genau, du hast diese 10 Minuten, die blöde Kamera rollt und du hast immer die Fragen und so drauf, aber du brauchst ja auch Schnittbilder. Und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Und da habe ich gesagt, oh, so ein Glas würde ich jetzt auch gut gebrauchen können nach der Wartezeit. Da guckt die mich an und sagt, oh Konstanze, das ist dein Name, oder? Du hast recht, das ist sehr unfreundlich von mir. Und dann sagte sie, gib der Konstanze mein Glas. Ich habe jetzt noch gelacht. Ich glaube, im Abschiedsfilm, als prominent eingestellt wurde jetzt, war diese Szene drin. Und dann wurde mir also auch ein Pokal Champagner gereicht. Und dann haben wir angestoßen. Und dann sagte sie auch Prost. Also super nett. Und dann war dann auch sehr nett. Wie gesagt, ich immer so. Und dann habe ich mich getraut. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Frage gestellt habe. Eben die Scheidung von Nick Cannon. Und dann habe ich irgendwie was gefragt. Naja, und Männer, das ist ja so ein schwieriges Thema. Da gibt es ja auch aktuell sowas, oder? Wie war Ihre Erfahrung mit dem Mann?
Mutig.
Und dann guckte die weg und in dem Moment dachte ich, die knallt mir eine. Da guckte die so weg, drehte den Kopf, dass ich dachte, die holt jetzt aus und ich kriege voll Wolle einer. Und dann guckt die mich an und sagt, diese verdammten Männer, oder die gehen einem doch auf die Nerven. Und da habe ich gedacht, oh Gott sei Dank. Und dann war die total nett, hat sehr nett reagiert. Ich hatte noch Geschenke dabei. Ich habe so riesen Überraschungseier gekauft. Die hat ja Zwillinge.
Zwillinge.
Und dann hatte ich für das Mädchen, das war gerade Piraten der Karibik, war gerade ganz heiß. Und da hatte ich für das Mädchen so eine Prinzessin mit Schmuckkästchen und irgendwie, er hatte so einen Piraten im Ruderboot. Und der Witz ist, ich bin dann nach Hause geflogen und die Plattenfirma rief an. Und da habe ich gedacht, ach du Scheibenkleister, jetzt ist irgendwas Schlimmes. Ich habe eine schlimme Frage gestellt. Und dann sagte die Chefin damals, boah Konstanze, wir haben alle ein Herz rausgekriegt hier in Berlin. New York ruft an und sagt, Mariah Carey möchte nochmal, dass Sie der Konstanze Rick ausrichten. Die Kinder sind eine halbe Stunde nach dem Interview gekommen, das muss dann irgendwann um 2 Uhr gewesen sein, und haben sich wahnsinnig über die Geschenke gefreut. Und sie wollte, dass ich das weiß.
Das ist aber, das ist wirklich lieb.
Alter Falter, die Frau finde ich super.
Denkt man ja nicht, weil man meint ja immer, die ist ja total over the top.
Ja, und das ist das, was ich meine mit nie eine vorgefasste Meinung haben.
Sehr,
sich immer
sehr
überraschen
cool
lassen und irgendwie so versuchen, darauf einzugehen.
Sensationell. Also ich bin ein riesen Mariah-Fan und jetzt noch viel, viel mehr.
Ja, also ich kann es sagen, ich auch. Ja. Also ich liebe die. Deswegen die immer, wenn Mariah toll irgendwas kommt über Feed, Mariah ist immer bei Expo.
Und die überspielt ja auch dieses, ich meine, sie spielt ja auch mit ihrem Diven-Dasein.
Sie ist ja auch eine der Letzten.
Und sie ist eine der Letzten. Mhm. Und sie kann's, sie darf's und sie
die
kann
ist
es.
Toll.
Und man liebt sie trotzdem. Oder viele lieben sie.
Auch wenn
sagen
sie manchmal
so
ein bisschen lustig in diesen eingeschnürten Kleidern da rumläuft. Aber gut, das
und sich auch irgendwie führen lässt. Immer auf der Bühne hat sie ja irgendwie eine Hand.
Brauche ich die auch demnächst?
Definitiv nicht.
Nach dem da.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn, dann trinken wir einfach nochmal einen. Liebe Konstanze, ich habe jetzt die anderen Fragen mal durchleuchtet. Wir haben sehr, sehr vieles, deswegen bitte nicht böse sein. Schon jetzt während dem Podcast auch beantwortet. Aber eine Frage, das fand ich irgendwie auch noch ganz spannend, muss ich gestehen. Und zwar von John aus Berlin, sie kam über TikTok rein. Wenn du heute noch einmal eine Persönlichkeit interviewen könntest, lebend oder bereits verstorben, wer wäre das und welche Frage würdest du stellen?
Oh, wow. Ich würde, ja, Madonna, ich habe Madonna im Kopf. Ich würde gerne jetzt Madonna nochmal treffen. Es gibt so viele, die ich gerne treffen würde. Aber ich würde gerne Madonna treffen und ich würde nach ganz vielen vorbereitenden Fragen mich mal ranpirschen und sie fragen, ob ihr mal das Herz gebrochen wurde. Weil ich habe so eine gewisse Theorie über Madonna.
Die wäre?
Die Mrs. Ritchie-Theorie.
Oh, ich kann mir vorstellen, was du meinst.
Ist dir mal aufgefallen, dass Madonna bis nach dem Ende der Ehe eine super, also da sah sie noch aus wie Madonna und danach ist irgendwas passiert. Er hatte eine Jüngere und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da ist was in der kaputt gegangen. Und dann hat die auch angefangen, sich so umzubauen und so anders zu werden und
recht
so verrückt zu werden.
Da hast du recht. Ja.
Und da habe ich mir gedacht, du weißt, vielleicht war das so diese eine große Liebe. Vielleicht war es gar nicht der Sean Penn, vielleicht war es der Guy.
Und es war, genau, dieser Knicks, der...
Ja, habe ich. Da habe ich so manchmal das Gefühl, weil ich glaube, da ist ganz viel.
So ein bisschen Britney und Justin Timberlake.
Oder?
Das hängt ihr nach. Ja?
Und
ich glaube,
Bieber
das
und
war,
Selena Gomez.
Ja. Das ist tatsächlich so ein Thema. Und ich meine, Britney, es wird ja auch nie... Hast du die eigentlich auch mal getroffen? Oder Christina Aguilera?
Ja, Britney Spears habe ich auch getroffen. Christina Aguilera habe ich... Nee, habe ich nicht getroffen. Oh, ich habe Lady Gaga getroffen. Oh Gott, das war auch so...
Oh, Lady Gaga. Oder? Das müssen wir. Wir sind weit über der Zeit. Aber, liebe Konstanze, Lady Gaga, das wollen wir unbedingt
noch
wissen.
Ich mache es ganz kurz. Also, Lady Gaga, ich treffe Lady Gaga in Köln, auf Schloss Beensberg. Und ich habe gedacht, das war das schlimmste Interview meines Lebens. Also ich habe die ganze Zeit während des Interviews gedacht, diese Frau hasst mich, hasst jede Frage, die ich stelle, weil die immer nur so machte. Ich sah immer nur, wie die den Kopf schüttelte. Und ich dachte immer, oh Gott, das war ein furchtbares Interview. Und so bin ich dann auch nach Hause und habe gesagt, Leute, das Interview, das können wir, glaube ich, in die Tonne werfen, weil das ist so komisch. Wenn du erstmal in sowas, ich habe dann meine Fragen weitergestellt. Aber ich hatte das Gefühl, das läuft hier alles schief. Und dann habe ich gar nicht mehr so richtig drauf geachtet, was wirklich war. Und dann habe ich das Interview gesichtet und dachte, sag mal, bist du bescheuert? Du hast das gar nicht mitbekommen. Die hat super geantwortet. Und dieses Kopfschütteln, das war total lustig, weil ich saß hier und sie saß mit dem Kopf da. Sie war nämlich so auf so eine Chaiselong gegossen. Und der Kameramann hatte blöderweise einen Monitor vor ihr stehen. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie ich aussehe, ob meine Haare gut liegen oder irgendwas, ja, weil ich habe hier keinen Monitor. Die hatte jetzt aber den Monitor und sah immer, dass ihre Haare nicht gut liegen. Und dann machte die immer so, weil ihre grüne Perücke irgendwie immer so. Und dann machte die so. Und ich denke die ganze Zeit, die schüttelt den Kopf. Also so viel dazu. Ui,
aber war sie nett?
Sie war nett.
Weil man sagt ja immer, sie muss unglaublich nett sein.
Sie ist sie hat eine Wahnsinnspräsenz. Also das ist auch eine Person, vor der man so ein bisschen, also nicht Angst, aber Respekt.
Respekt.
Mhm. Weil die hat schon Feuer in den Augen. Ne? Die sieht schon aus wie eine, ja, wenn du der die falsche Frage stellst, dann macht's auch mal zisch. Würde man natürlich nicht tun, aber trotz allem. Also die Frau ist toll. Du siehst, da brennt richtig was. Und ja, also die ist nie benebelt.
Total talentiert.
Voll.
Ich glaube, die ist auch sehr, sehr ehrgeizig und diszipliniert. Könnte ich mir gut vorstellen bei ihr, dass die nicht so Aussetzer hat.
Ich meine ganz ernsthaft, was die auch mit Hauslabs. Ich bewundere ja, wenn solche Leute, genauso wie Rihanna, wo alle gesagt haben, ja, die hat da hier ihren Regenschirm und lasse mal, ne, und ist einfach so eine Sängerin und dann baut die da Fenty und diese ganzen anderen Sachen auf. Das finde ich schon alles beeindruckend.
Sehr beeindruckend.
Selena Gomez und diese ganzen Sachen, wow, die Girls haben was drauf.
Genau.
Selena Gomez war für mich auch eine Überraschung.
Die hattest du auch getroffen?
Ja, genau. Da war die auch ganz jung. Das war so in der Zeit, als sie gerade mit Bieber auseinander war. Das war relativ zeitvoll.
Vor oder nach diesem Lied von ihm? Gegen sie.
Weiß ich, glaube es war so.
Da gab es doch das eine Lied, glaub, wo er auch so ein bisschen davor.
Ich glaube, es war davor. Und sie war auch so nölig, auch so schlecht drauf. Und da habe ich gedacht, oh, was für eine furchtbare Person. Und dann habe ich so eine Wiederentdeckung gehabt. Dann hatte sie ja diese Operation und diese Lupus-Erkrankung und diese ganzen Geschichten.
Ja.
Und dann habe ich sie wiederentdeckt in meiner Lieblingssendung oder einer meiner Lieblings. Wie heißt sie nochmal? Only Murders in the Building. Ich liebe diese Serie.
Toll, kenne ich auch gut.
Und ich liebe sie dafür, weil sie eben auch diese zwei alten, Steve Martin und wie heißt der andere noch gleich? Martin Dingsbums, wieder zum Leben erweckt hat. Und das ist einfach so witzig und cool gemacht. Meryl Streep da drin, wer da alles mitmacht. Ich liebe das und ich finde, da zeigt die Frau auch einfach, dass sie wirklich gereift ist, dass sie über diesen ganzen Scheiß hinweg ist.
Sie ist darüber hinweg.
Ja.
Definitiv.
Definitiv.
Powerwoman.
Die hat sich eingekriegt.
Liebe Konstanze, wir könnten hier noch stundenlang sitzen, reden und natürlich auch trinken, denn du hast wirklich ja unglaubliche Geschichten erlebt,
was ich
Promis
vergessen
erlebt.
Ich müsste es mal aufschreiben.
Es gibt einen Teil 2. Und aufschreiben, genau. Ja. Das wäre wirklich natürlich das nächste Thema.
Und wir müssen noch eine Reisesendung machen.
Denn wir haben ja auch ein paar Reisetipps, die wir noch besprechen müssen. Also ihr seht, ihr Lieben, es wird bei uns nicht langweilig, liebe Konstanze. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Das hat mir viel Spaß gemacht, auch für die tollen Fragen deiner.
Danke, das ehrt mich sehr. Das ehrt mich sehr. Das von dir zu hören, freut mich natürlich sehr.
Richtig cool, ja. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich kann ja jetzt sagen, ich hatte auch davor ein bisschen Schiss.
Auf gar keinen Fall. Und vor allem hast du uns gezeigt, und das fand ich so toll, dass eben ein guter People-Journalismus genau das ausmacht. Ehrlichkeit, Authentizität, dahinterstehen, keine Schubladen aufmachen.
Und auch dazustehen, wenn du halt auch mal Käse gemacht hast, dann machst du, passiert. Ich meine,
und es ist nicht nur der rote Teppich, wie du gesagt hast, sondern es ist auch vieles dahinter, was passiert.
Und das ist auch spannend.
Und liebe Konstanze, so haben wir es heute aufgenommen und erlebt. Nochmal vielen Dank, dass du dein Medien-Martini mit uns geteilt hast. Konstanze Rick, vielen Dank.
Dankeschön.